beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Wer von euch hat sich weiße Weihnachten gewünscht? Recht so, schön draußen, oder? Ich hoffe, dass all diejenigen, die heute nicht da sind, die das natürlich jetzt nicht hören, aber des Schnees willen nicht zu Hause geblieben sind. Es ist wunderschön. Ich hoffe, dass ihr da auf der Zielgeraden ins neue Jahr jetzt gerade noch ein bisschen Kraft habt, einiges aufzunehmen. Nach einem schönen, intensiven und vielleicht auch sehr fülligen Weihnachtsfest. Ich glaube, dass wir uns viel zu selten mit eben dieser Thematik auseinandersetzen. Die Thematik, die uns in der Adventzeit begegnet ist, auch Heiligabend. Man könnte fragen, erträgt unser christlicher Glaube einen zutiefst menschlichen Gott? Superhelden sind hoch im Kurs, das Scheitern von Helden. Aber ein Glaube an einen Gott, der kein Held sein wollte, sondern 100% Mensch. Johannes, dem Schreiber der drei Briefe, ist es ein ganz großes Anliegen, Jesus Christus als ganzen Menschen zu beschreiben. Also nicht seine Gottheit groß zu machen. Und ganz interessant, damit beleidigt er den unfassbaren Gott nicht. An keiner Stelle, ganz im Gegenteil. Für Johannes und für die Schriften des Neuen Testamentes ist klar, nur so haben wir Anteil an unserem Herrn. Alles andere führt ja letztlich in Unfreiheit, in Unmenschlichkeit, aber sicherlich niemals zu Gott. Ich möchte einige Erläuterungen, kurze Erläuterungen zum Predigtext sagen. Wir schreiben das Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Johannes lebt als vermutlich sehr alter Mann, höchstwahrscheinlich in Ephesus. Ihr seht es oben. Ephesus war fast mit 200.000 Einwohnern eine der größten Städte im Römischen Reich. Als Hafenstadt und Tor in die ganze Welt tummelten sich die bekanntesten und angesagtesten Redner, Philosophen, vielleicht sogar Scharlatane in Ephesus. Man konnte sich jedes denkbare Vergnügen schnell und billig in der Stadt besorgen. Darüber hinaus wurde für jede Form des religiösen Lebens gesorgt. Tempel, Heiligtümer, soweit das Auge reichte. Sehr imposant, die aus Apostelgeschichte 18 und 19 bekannte Tempel der Göttin Diana. Ihr seht eine Figur von ihr, der Artemis-Tempel. Eine Lehre war gerade dabei, mächtig aufzutrumpfen. Und zwar fing es damit an, die Gnosis mit ihren Anhängern, den Gnostikern. Die Gnostiker gingen davon aus, dass die physische Welt, also alles, was wir anfassen, sehen, anfassen können, grundverschieden von der geistigen war. Das bedeutet, das, woran es im Leben ankommt, ist niemals das Leibliche, das Kreatürliche, das Geschaffene. Darum nannte man die neue Lehre auch Gnosis, vom griechischen Wort Erkenntnis. Und die kann man ja nicht anfassen. Und das Erkennen, das geistige Prinzip, war der materiellen Welt absolut überlegen. Der Mensch ist in seinem Körper gefangen, der alte Körper vergeht. Das wissen viele von uns nach nur wenigen jugendlichen Jahren. Irgendwann mal hat man Rücken. Und das war letztlich auch das Ziel. Gott war ihnen zufolge eine geistige Größe und sollte erkannt werden auf dieser physisch gefangenen Welt. Wisst ihr, das hatte gleich mehrere unangenehme Konsequenzen für den Glauben an den dreieinigen Gott der Christen. Punkt 1, die Gnostiker. Für Gnostiker kann es unmöglich sein, dass Jesus Mensch geworden ist. Gott hat nichts mit der Materie zu tun, niemals. Damit hatten sie es ähnlich wie die alten Griechen gehandhabt. Die hatten schon damals allergrößte Probleme damit. Gott ist Geist, Gott ist Energie. Also auch die absolute Ablehnung der Zwei-Naturen-Lehre Jesu, wahrer Mensch und wahrer Gott. Nein, er war nur Gott. Bis in die Neuzeit hinein, ihr Lieben, sind diese Gedanken kommen sie immer wieder vor bei Gläubigen, bei Theologen, natürlich unterschiedlich stark ausgedrückt, oft sehr intellektuell daherkommend, aber sowas wie eine Leibfeindlichkeit und ein leicht gestörtes Verhältnis zur Sexualität haben wir Baptisten heute immer noch. Punkt 2. Die falsche Lehre bezüglich der Beziehung von Geist und Materie führte auch dazu, dass manche Gnostiker annahmen, dass Glaube etwas rein Geistiges sei und nichts mit dem Lebensstil zu tun hätte. Kentritus aus Ephesus, ein Vertreter dieser Lehre, lehrte seine Schüler, dass das Verhalten des Körpers den Geist nicht beeinflussen könnte. Das heißt, Christen könnten jede Sünde begehen, ohne dass ihre Seele Schaden nehme. Und Punkt 3, vor allem aber wäre es völlig egal, ob man Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern hält, denn alles, was zählt, ist die Erkenntnis. Das ist die Ausgangssituation für Johannes, dem Schreiber der drei Briefe. Darum möchte ich jetzt nochmal in dieses leicht erklärte und verständliche Bild nochmal den Predigttext lesen. Ihr könnt mitlesen, er steht an der Wand. Nach Hoffnung für alle. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir selbst haben es gehört. Ja, wir haben es sogar mit unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren Händen berührt. Dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkündigen wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen und er hat es uns gezeigt. Und was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir an euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater und zu dem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Johannes ist ein Zeuge der ersten Stunde, wird beschrieben. Er und andere, darum die Wir-Form. Wir verkündigen euch. Ja, fangen wir doch damit an, was sie uns nicht verkündigen. Sie verkündigen uns nicht, was andere ihnen erzählt haben, was sich andere kluge Köpfe ausgedacht haben, was viele großartige Philosophen und Gelehrten für Eingebung hatten. Sie verkündigen uns, was sie selbst gesehen, gehört, erlebt, gerochen, gespürt haben. Ich, Johannes, saß zu den Füßen Jesu, hörte seine Worte, war sein Jünger. Ich habe all diese Worte, diese Lehre selbst von ihm vernommen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern der selbst das Leben ist, hat es mir offenbart. Und wir haben es direkt von ihm. Wir haben es selbst gesehen, gehört. Wir waren mehrere Jahre mit ihm unterwegs. Wir haben ihn mit Händen betastet, seinen Körper, seine Wärme, seine Wunden. Das Leben hat sich gezeigt. Mit anderen Worten, dieses Zeugnis ist wahr, es ist vor jedem antiken Gericht gültig, sagt Johannes, denn ich bin Augen-, Ohren- und Nasenzeuge. Ich, Johannes, Zeuge vom Leben. Und dieses Leben ist keine Philosophie, keine geistige Lehre, keine Idee. Leben bedeutet Blut, das durch Adern fließt, Schweiß, der an heißen Tagen aus den Poren dringt, Speichel und Gerüche, Hunger und Durst. Leben bedeutet der Raum 00. Jesus lebte wahrhaftig. Er war keine fromme Idee, kein Geist, kein Engel oder völlig ein unnahbarer Gesandter aus der fernen Götterwelt der Griechen. Nein, Jesus war auch kein Held. Jesus war ganz Mensch in jeder Beziehung. Jesus ist auf die Welt gekommen als wahrhaftiger Mensch mit allem, was dazugehört, mit Schreien, mit Schmerzen, Freude mit vollen Windeln, Kinderkrankheiten, Schweiß und Blut. Er war ganz Gott. Wisst ihr aber, das war für die Hörer nichts Neues. Da gab es viele. Aber dass ein Gott Mensch werden wollte von sich aus. Wisst ihr, und das, liebe Weihnachtsgemeinde, ist wahr, schreibt Johannes. Das ist kein reines Lippenbekenntnis. Denn diese Wahrheit hat unglaubliche Konsequenzen für uns, für unseren Glauben, unseren Umgang miteinander, aber zuerst auch für Gott. Gott, der alles verlassen hat. Drei Konsequenzen möchte ich heute beschreiben. Echte menschliche Nähe, zweitens echte menschliche Gemeinschaft und drittens echte menschliche Freude. Habt ihr jemals vom Wunder von Längende gehört? Nicht das Wunder von Bern, das kennen wir, oder das Wunder von Rio de Janeiro. Wunder von Längede. Weltweit Bekanntheit erlangte der Ort im Herbst 1963 durch das Grubenunglück von Längede. Am 24. Oktober wurden 129 Bergleute im Schacht Mathilde beim Bruch eines oberirdischen Bergbauklärteichs von vielen, vielen hunderttausenden Kubikmetern Wassern überrascht. 86 Bergleute retteten sich noch am selben Tag. Für die übrigen 43 erschien eine Rettung unmöglich. Nach 8 Tagen wurden 3 weitere Bergleute gefunden. Das Wunder von Längende bezeichnet das Auffinden noch lebender Kumpel in 60 Metern Tiefe nach über 10 Tagen. Und noch 4 weitere Tage hielten diese 11 Männer unter Tage aus, bevor dann letztendlich eine Rettungskapsel hinunter konnte. Leider gab es für 29 Kumpel keine Rettung mehr. Lehnt euch mal zurück und schaut es euch einfach mal an.
Die Nachricht verbreitete sich am Abend. Wassereinbruch in der Grube Längede. Das Bergwerk ist abgesoffen. Die Suche beginnt. Es hat die Spätschicht getroffen. 129 Kumpel sind noch unter Tage. Das alles geschah am 24. Oktober 1963. Der Schacht Mathilde. Die Menschen in Längede leben von der Erzgrube. Bis zum nächsten Morgen gelingt es Bergleuten, sich selber aus dem Schacht zu retten. Aber schnell ist klar, über 40 Männer sind noch unter der Erde. Was die Menschen oben nicht ahnen, da unten leben noch welche. Eine Gruppe rettet sich in letzter Sekunde vor den einstürzenden Wassermassen in diese Höhle. Längede ist in den 60er Jahren ein kleines Dorf, umgeben nur von Ackerland. Einziger Blickfang? Schacht Mathilde mit den Förderanlagen der Erzgrube. Es ist Abend geworden, als sich im Schlammteich 12 etwas verändert. Die Erdschicht zwischen See und Stollen bricht. 500 Millionen Liter Wasser stürzen in das unterirdische Gewirr aus Gängen und Tunneln. Schlammiges Geröll wälzt sich in die Tiefe. Aber auf der 60-Meter-Sohle, da schaffen es 21 Männer, dem Wasser zu entkommen. Mit letzter Kraft gelangen sie in einen Hohlraum. Ein lebensgefährlicher Ort, wie sie feststellen. Auf engstem Raum sind die Überlebenden zusammengepfercht, in völliger Dunkelheit mit knapper Luft. Über der Erde weiß niemand etwas von den 11 Männern, die da in 60 Metern Tiefe lebendig begraben sind. Es wird zwar weiter gebohrt, aber 2 Tage nach dem Wassereinbruch in die Grube lässt die Bergwerksleitung alle noch Vermissten für tot erklären. 40 Kumpel. Die Todesnachricht wird den Angehörigen mitgeteilt. Dann eine Vermutung. In einer Luftblase, ein paar Kilometer von Längede entfernt, könnten noch Lebende sein. Und so ist es. 3 Bergleute harren hier aus. Freude an der Oberfläche. Die Retter packen mit neuer Kraft an. Doch noch Hoffnung für 3 Männer. Allerdings gestaltet sich ihre Bergung kompliziert. Sie überleben in einer Luftblase. Die darf nicht angebohrt und damit zerstört werden. Deshalb wird eine Druckumwandlungskammer herbeigeschafft und auf das Bohrloch gesetzt. Diese Form der Rettung ist eine Sensation in den 60er Jahren. Immer wieder muss die Bohrung neu angesetzt, weitere Gesteinsschichten durchstoßen werden. Schließlich sind 8 Tage seit dem Unglück vergangen. Tageslicht, Luft, Menschen. Natürlich ist das eine Erlösung. Nachdem die 3 Bergleute sicher aus der Luftblase geborgen sind, wird die Suche eingestellt. 9 Tage nach dem Unglück. Keine Hoffnung mehr. Nur einer gab nicht auf. Er war Vermessungssteiger im Bergwerk, kannte jeden Stollen. Und er traf eine folgenreiche Entscheidung.
Bergleute hatten erzählt, es wären auch Leute, die vor Ort waren, in den Alpen angelaufen, früher schon, um bestimmte Geschäfte da zu machen oder sich zu schützen. Und so wurde, das war ja eigentlich das Ende erst der ganzen Suchaktion, in den alten Mann gebohrt.
Nach 15 Bohrungen ein letzter Versuch. In der Höhle leben nach 10 Tagen immer noch 11 Männer. Einige psychisch längst außer sich, manche resigniert. Da schiebt sich in die Dunkelheit plötzlich ein Rohr, armdick. Die Männer erwachen aus ihrem Dämmerzustand. Die Antwort von oben kommt prompt. Unglaublich, unfassbar. Da unten ist noch Leben. Und nun rollt sie an. Die spektakulärste Rettungsaktion des deutschen Bergbaus. Die Trauerfeier läuft schon. Da verbreitet sich die fantastische Nachricht im Nu. Die Männer seit 14 Tagen ohne Nahrung. Nervlich am Ende, vielleicht verletzt. Die riesigen Pumpen und Kräne kommen wieder. Das Rettungsrohr war schon auf dem Weg ins Emsland. Die Polizei sperrt die Autobahn, der Transporter kann gestoppt werden, kehrt um. Tag und Nacht wird gearbeitet. Gefährlich, die Höhle hätte im letzten Moment zusammenstürzen können. Aber das Rohr wurde präzise am Rand gesetzt. Die Dalbusch-Bombe gleitet ohne Schwierigkeiten herunter. Der Weg in die Freiheit.
Der Weg in die Freiheit. Weihnachten. Gott wird Mensch. 3 Konsequenzen für uns. Die erste: echte menschliche Nähe. So ist besser. Habt ihr diese Schlammmassen gesehen? Als ich das Video gestern geschnitten habe, da gab es ja noch viel mehr Schlammbilder. Man konnte sie leider nicht so schön machen, es waren Schwarz-Weiß-Bilder, aber es waren so dreckig vor Ort. In solchen Situationen brauchen wir jemanden, der bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Der bereit ist, in den Schlamm hinabzusteigen. Ihr Lieben, mit allen Konsequenzen. Wir brauchen jemanden, der sein Leben riskiert, der bereit ist, in den Schacht zu steigen, der bereit ist, die völlig entkräfteten Kumpels nach oben zu bringen. Wenn man diese Männer retten wollte, musste man sich in den Dreck der einsturzgefährdeten Todeshöhle aufmachen. Und so ist es auch mit unserem persönlichen Leben. Irgendwie wissen wir das ziemlich genau, dass wir im richtigen Leben auch dreckige Füße, Hände haben werden. Wir wissen es, dass uns gut gemeinte Ratschläge und interessante Ideen eigentlich nichts bringen. Denn wenn es darauf ankommt, dann braucht es persönliche Nähe, Beistand und letztlich eine Hand, die mit anpackt und hält. Ihr Lieben, so ist es auch in unserer gefallenen Welt. Ein Gott, der sich bequem und sicher aus der Höhe diese Welt anschaut und nur kluge Ratschläge gibt. Er nützt niemanden, der in der Todeshöhle sitzt. Wenn wir tief im Schlamm sind, nützt uns so ein ferner Gott überhaupt nichts. Diese Welt braucht keine Superhelden, die dann kurz angeflogen kommen, sich oberflächlich schmutzig machen können. Aber letztlich bleiben sie fern, unnahbar. Wir brauchen einen Gott, der zu uns herunterkommt, der Leid und Sterben, Schlamm und Dreck dieser Welt auf sich nimmt, der höchstpersönlich im Schlamm wühlt, um zu uns zu kommen, der das Heu im Stall, dem weichen Purpur, ihr seht es noch von Heiligabend, vorzieht, der bei Rettungsaktionen nicht müde wird, um dann doch seinen Joker zu setzen und wieder in den Himmel zu gehen, der weiß, dass wir wie die Männer im Schacht müde und kraftlos sind, unfähig uns selbst zu helfen. Darum holt Jesus uns nicht heraus, das wäre schön. Er geht herunter, er holt nicht ab aus großer Tiefe, er begibt sich herab in große Tiefe. Er zieht nicht einfach heraus, ihr Lieben, unser Gott zieht hinein in ein Kind, in eine ganz normale menschliche Geburt, in eine lächerliche Futterkrippe, in eine Familie mit zwei Unverheirateten, in eine durchschnittliche Nachbarschaft, in ein einfaches Leben. Unser Gott zieht hinein in einen stressigen Beruf. Jesus musste auf diese Welt kommen, er musste ganz Mensch werden, weil es keinen anderen Weg gibt, uns das Licht der Liebe Gottes auf Augenhöhe zu bringen. Genauso gab es auch keine schlammfreie Abkürzung in Längede. Deshalb, so verkündigt Johannes, ist es falsch, wenn die Gnostiker behaupten, Jesus sei nicht als Mensch gekommen. Gottes Rettungsplan war und ist es bis heute, ganz menschlich zu sein, ganz menschlich heute Morgen hier zu sein. Mitten in der menschlichen Durchschnittlichkeit, mitten im Schlamm, mitten durch den Schlamm hindurch. Gott wird Mensch. Die anderen Religionen kennen Wege, ja, aber Wege ohne Krippe, ohne Schlamm, ohne dass sich Gott hätte bewegen müssen. Unser Gott macht es aber so, und ich füge hinzu, nur so. Sein Herz macht er zugänglich durch echte, uneingeschränkte, dauerhafte menschliche Nähe. Das ist die Folge davon, dass Gott Mensch geworden ist. Und eine weitere Folge zweitens, echte menschliche Gemeinschaft. Echte menschliche Gemeinschaft. Habt ihr es eigentlich im Film gesehen und noch behalten? Gerettete Bergleute setzen sich dafür ein, dass die Suche nicht aufgegeben wurde. Wer selbst gerettet wurde, kann nicht mit ansehen, dass seine Kumpels aufgegeben werden. Das hat mich im Film so berührt. Die Kumpels an der Oberfläche geben die verschütteten Kumpels nicht auf. Oder sozusagen selbst dann nicht auf, als die Trauerfeier für die Kumpels gerade läuft. Das ist verrückt, oder? Da findet eine Trauerfeier irgendwo statt und sie haben Hoffnung. Für das Leben gibt es immer eine Chance. Wer selbst das Leid und den Tod erfahren hat und daraus befreit wurde, gibt alles dafür, dass andere auch eine Rettungskapsel bekommen. Darum ist das eine weitere Folge von Weihnachten. Echtes Interesse an menschlicher Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit den Töchtern Evas und den Söhnen Adams. Und von denen gibt es mehr, als es Baptisten gibt. Gerettete Christen wollen nicht mit ansehen, wie die Suche nach denen im Schlamm der Welt Verstrickten aufgegeben oder vielleicht sogar zur Nebensache erklärt wird. Wer Jesus kennengelernt hat und von ihm gerettet wurde, will diese Botschaft weitergeben. Deshalb kann Johannes gar nicht anders, als immer und immer wieder davon zu sprechen, was er erfahren hat, was er gehört hat, was er gefühlt hat, was er gesehen hat, eben ganz menschlich. Hört's euch nochmal an, was Johannes dazu sagt. Er schreibt, dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es ist von Gott, dem Vater, gekommen und er hat es uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit ihr mit uns im Glauben verbunden seid. Gemeinsam gehören wir zu Gott, dem Vater, und zu dem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Ihr Lieben, wer 14 Tage in Todesnot verbracht hat und dann gerettet wurde, der wird für immer eine besondere Beziehung zueinander haben. Nicht der Tod schweißt zusammen, nein, sondern das gemeinsam gerettet werden, das Leben schweißt zusammen, das neue Leben. Dabei war die Lehre der Gnostiker folgende: Wir müssen uns allein um unsere Seelen kümmern. Und wir brauchen keine Liebesgemeinschaft in der Gemeinde, die können wir vernachlässigen. Es geht um die Erkenntnis. Das ist natürlich falsch, sagt Johannes. Deshalb gehören wir als Gemeinde der Geretteten zusammen. Wir müssen einander nicht unbedingt in allen Aspekten sympathisch finden, aber wir gehören verbunden durch Jesus Christus zusammen, weil uns eben dieses Ereignis der Rettung verbindet, weil uns unser Vater im Himmel verbindet. Und daraus ergibt sich die dritte Folge, die dritte Konsequenz: echte menschliche Freude, echte menschliche Freude. Ich bin sicher, dass ihr die Bergleute nicht hättet fragen müssen, was habt ihr eigentlich davon, dass ihr gerettet wurdet? Eine blöde Frage, oder? Die Geretteten waren überglücklich. Die Freude sprudelte nur noch. Freude am Leben, Freude über das neue Leben, das gewonnene Leben. Zunächst. Dann ging das Leben weiter. Sie mussten wieder arbeiten und viele haben sich in dem Alltag wieder an den Stress gewöhnt, waren wahrscheinlich wieder unter Tage, haben sich vom Alltag dominieren lassen. Und irgendwann war die Rettung nur noch Erinnerung. Dann war es besonders wichtig, dass sie sich trafen und miteinander erzählten, wie das damals war, als sie gerettet wurden. Ihr Lieben, für uns Christen besteht die Gefahr, dass wir die eigene Rettung, die Bekehrung, ein tolles Erlebnis aus der ferner Vergangenheit wird, an das man sich zwar gern erinnert, das aber immer mehr verblasst. Wo aber ist das Leben, von dem Johannes berichtet? Wo ist die Freude geblieben? Deshalb, so Johannes, ganz menschlich erzählt er dieses Evangelium. Er erzählt immer und immer wieder neu. Damit beginnt er es, was er mit Jesus erlebt hat. Er erzählt es in seinen Briefen, was er von Jesus mitbekommen hat, ganz menschlich. Er bringt den menschgewordenen Gott ganz menschlich ins Gespräch. Was für eine Freude. Und er tut es mit einfachen Worten, weil Gott Mensch geworden ist und mitten unter uns ist. Nicht nur gedanklich, sondern mit Haut und Haaren. Und seit Weihnachten ist Gott in diese Welt gezogen und er bleibt bei uns. Genau das nennt Johannes das Leben. Daran macht Johannes seinen Glauben fest, seinen Dienst für Jesus. Das ist ein Zeugnis, dass er anderen Menschen weitergibt und das Freude schafft. Mit himmlischer Freude im Alltag, ganz nah, ganz menschlich. Ihr Lieben, an Weihnachten beginnt unsere Rettung, weil Gott Mensch wird. Wir haben das zehntausende Male gehört, aber darum feiern wir. Darum wundern wir uns jedes Jahr aufs Neue, warum sich Gott nichts anderes ausgedacht hat, sondern den Weg von oben zu uns. Ein Weg des ewigen Lebens mitten hinein in den Schlamm unseres Alltags. Ein Weg, der dieser Welt Freude macht, bis heute, jedes Jahr aufs Neue. Gott gibt sich selbst, Gott als Menschenkind. Freude über so viel Liebe, über so viel Interesse an dir und mir. Freude an uns Baptisten. Mitten in der Friedrich-Ebert-Straße, in diesem in die Jahre gekommenen Haus, mitten in unserer Menschlichkeit. Könnt ihr euch mitfreuen? Amen.